Lothar Seiwert. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wenn du es noch eiliger hast, mache einen Umweg. Der Klassiker des Zeitmanagements mit 9 Tools. Der Titel des Buches mag dich verwundern. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, hat Lothar Seiwert seinen Ratgeber zum Zeitmanagement genannt. Eile und Langsamkeit. Kann das zusammenpassen? Muss es sogar, findet der Autor. Denn gerade dann, wenn wir gestresst durch den Alltag hetzen, ist es notwendig, bewusst innezuhalten und uns zu fragen, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Welche Träume verbergen sich in mir? Worauf will ich zurückblicken, wenn ich alt bin? In unseren Links zu Seiwerts Buch lernst du, wie du zu einem natürlichen Rhythmus zurückfindest, damit deine Bedürfnisse den Takt vorgeben und nicht die Anforderungen der Gesellschaft. Denn je komplexer und schnelllebiger die Welt wird, desto wichtiger wird es auch, den eigenen Wünschen wieder mehr Beachtung zu schenken. Unsere Blinks raten dir aber nicht zu einem Rückzug ins Privatleben. Im Gegenteil, folgst du den Schritten, die wir dir aufzeigen, kannst du beides schaffen. Mehr Freizeit genießen und trotzdem erfolgreich sein. Blink Nummer 1. Das Tempo in der Gesellschaft belastet uns heute stärker denn je. Weißt du, was Faultier auf Englisch heißt? Wir verraten es dir. Das pelzige Wesen, das mit Vorliebe von Ästen hängt und gemächlich an Blättern knabbert, nennt sich Sloth. Dieses Wort geht zurück auf das Adjektiv slow, das langsam bedeutet. Dass wir im Deutschen aus einem langsamen Tier ein faules machen, verrät eine Menge über unsere Gesellschaft. Aber sind Langsamkeit und Faulheit heute überhaupt noch etwas, was wir negativ bewerten? Schließlich rufen alle nach mehr Entschleunigung und Müßiggang. Werfen wir zur Klärung dieser Frage einen Blick zurück ins Jahr 1998, als das Buch »Wenn du es eilig hast, gehe langsam« erschien. Im traditionellen Zeitmanagement galt es damals als Ziel, so zu arbeiten, dass wir immer mehr in kürzerer Zeit leisten können und damit vor allem wettbewerbsfähig bleiben. Geschwindigkeit galt als entscheidender Faktor für Erfolg. Lothar Seiwert präsentierte in seinem Buch einen völlig neuen Ansatz. Sein Zeitmanagement war geradezu revolutionär. Es sollte helfen, eine gesunde Balance zwischen beruflichen Anforderungen und dem Privatleben zu finden. Für uns klingt das heute vertraut. Ja, fast banal. Mit der Globalisierung, Digitalisierung und weiteren rasend schnellen Veränderungen in der Technologie ist das Problem der mangelnden Zeit und des Aufgeriebenseins zwischen Familie und Beruf schließlich akuter denn je. Geschwindigkeit ist nach wie vor der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Immer muss alles so schnell wie möglich bearbeitet werden. Durch das Smartphone sind wir gezwungen, ständig Mails zu beantworten und erreichbar zu sein. Dieser Druck sorgt für Unbehagen. 80% der Deutschen wünschen sich deshalb ein gemächlicheres Tempo. Aber gleichzeitig ist klar, wenn wir uns in der Arbeitswelt zurücklehnen, ist der Zug schnell abgefahren. Uns ist also bewusst, dass wir beides brauchen, Geschwindigkeit und Langsamkeit. Und dass wir eine goldene Mitte zwischen Beruf und Privatleben, Online- und Offline-Dasein finden müssen. Nur an der Umsetzung hapert es noch immer. Doch eine Lösung dieser Frage drängt. Beschleunigung und Komplexität steigen immer weiter an. Das bedeutet, unsere Belastungsgrenze wird irgendwann schlichtweg überschritten sein. Denn der Takt wird uns von außen vorgegeben. Wir brauchen im Gegenzug eine Rückkehr zu unserem natürlichen Zeitrhythmus. Ein Gespür, das wir erst wieder entwickeln müssen. Eine innere Einstellung, die uns davor bewahrt, uns vom Tempo terrorisieren zu lassen. Sich das Faultier als Vorbild zu nehmen, ist also durchaus sinnvoll. Denn Dinge langsam anzugehen, bedeutet auch, unserem Gehirn bei der Arbeit zu helfen. Blink Nummer 2. Unser moderner Umgang mit Zeit ist nicht gehirngerecht. Hast du schon mal etwas von der Hurry Sickness gehört? Die sogenannte Herzkrankheit tritt auf, wenn wir davon ausgehen, Schnelligkeit würde immer unseren Erfolg steigern. Doch diese Vorstellung ist ein Irrglaube. Sind wir ständig in Eile, hat dieser Stress Auswirkungen auf unser Gehirn. Es kann die Informationsflut nicht bewältigen. Der präfrontale Kortex, der verantwortlich ist für Planung, Steuerung und Entscheidungen, ist nicht mehr in der Lage zu erkennen, was wichtig ist. Darunter leiden unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Wir werden schnell müde, brauchen länger, machen Fehler. Je länger wir arbeiten, desto mehr Stress entsteht wiederum. Ein Teufelskreis also. Wir gehen etwa früher ins Büro, um alles aufzuholen, dort erwarten uns aber in Wahrheit immer neue Aufgaben, die unsere To-Do-Liste nur verlängern. Dabei vergessen wir oft, dass wir durchaus etwas tun können, um den Stress akut zu lindern. Und zwar unserem Gehirn eine Pause zu gönnen. Zum Beispiel, indem wir einfach mal still dasitzen und uns auf unsere Atmung konzentrieren. Oder einen Spaziergang machen, bei dem wir unsere Gedanken loslassen. Prinzipiell bedeutet die Überforderung unseres Gehirns aber, dass wir wieder zu einem gehirngerechten Umgang mit der Zeit zurückfinden müssen. Die langfristigen Folgen von Stress sind uns ja längst bekannt. Burnout, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magengeschwüre und vieles mehr. Früher lebte man nach der inneren Uhr. Ruhe und Aktivität wechselten sich in einem natürlichen Rhythmus ab. Dieser ist entscheidend für unsere Lebensqualität. Ignorieren wir ihn, werden wir nicht, wie wir glauben, schneller und effizienter, sondern sind immer weniger dazu in der Lage, unsere Arbeit so zu leisten, wie wir wollen. Auf Geschwindigkeit zu setzen, ist an sich nicht das Problem. Sie sollte nur nicht das entscheidende Kriterium sein. Denn dann verlieren wir die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben aus dem Blick. Im Beruf besuchen wir jedes Meeting, privat bekommen wir derweil nicht mit, dass es unserem Partner schlecht geht. Der erste Schritt, wenn wir von der Hurry-Sickness befallen sind, ist ein wichtiger. Wir müssen uns eingestehen, dass wir ein Problem haben und uns dazu bekennen. Frage dich nun selbst, vernachlässigst du deine eigenen Bedürfnisse und empfindest kaum mehr Freude im Alltag? Dann solltest du dem etwas entgegensetzen. Zum Beispiel bewusst Mußezeiten im Tagesablauf festlegen. In der Freizeit Uhr und Handy ablegen, nur Dinge auf deine To-Do-Liste schreiben, die wirklich wichtig sind. Und im Alltagsstress so oft wie nur möglich innehalten. Ziel ist es, eine Balance zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit wiederzufinden, deine innersten Wünsche ernst zu nehmen und deine wertvolle Lebenszeit nicht an Nebensächlichkeiten zu verschwenden. Blink Nummer 3. Nutzen wir beide Hirnhälften, steigern wir unsere Produktivität. Hast du das Aufschieben professionalisiert? Oder erledigst du immer alles Unangenehme sofort? Bist du total spontan oder ziemlich durchgeplant? Arbeitest du lieber allein oder im Team? Das hängt davon ab, ob du deine rechte oder deine linke Hirnhälfte mehr nutzt. Weil die meisten Menschen überwiegend auf eine ihrer beiden Hirnhälften zurückgreifen, wird entweder die rechte oder die linke Hemisphäre die dominantere in ihrem Leben. Wenn du die linke Hirnhälfte mehr nutzt, erledigst du Aufgaben logisch, rational und analytisch. Du bist also ziemlich gut organisiert und durchbrichst deine Routine nur ungern. Nutzt du überwiegend die rechte Hirnhälfte, gehst du an Aufgaben meist spontan, intuitiv und eher chaotisch heran. Außerdem neigst du dazu, viele Dinge parallel zu erledigen, was oft dazu führt, dass du nicht so effektiv bist, wie du dir das wünschst. Für unser persönliches Zeitmanagement spielt es deswegen eine wichtige Rolle, welche Seite bei uns dominiert. Linkshirnige Menschen sind meist monochronische Zeitmanager. Sie leben nach der Uhr, planen alles im Voraus und halten ihre Termine ein. Rechtshirnige Menschen sind hingegen meist polychronische Zeitmanager. Den Ablauf ihres Tages bestimmt weniger die Uhr, stattdessen geben ihre Emotionen und Intuitionen den Takt vor. Eine bessere Hirnhälfte gibt es nicht. Aber die Möglichkeit, so wie es viele Genies tun, die rechte und die linke Hälfte zu nutzen. Und auch wir können unsere ungenutzte Seite bewusst trainieren und unsere Leistungsfähigkeit damit steigern. Du willst mehr Spaß und mehr Erfolg bei der Arbeit und bist linkshirnig? Bemühe dich nicht zu sehr nach der Uhr zu leben. Überliste dich etwa selbst, indem du dir bewusst Termine reservierst, die du dann spontan verbringst. Mach dir immer wieder klar, dass du manche Zeitpläne nicht einhalten kannst und dass es dann nötig ist, etwas zu streichen oder abzugeben. Wenn du rechtshirnig bist, hilft es dir, nicht zu viele Dinge auf einmal machen zu wollen und Termine nicht ständig umzuwerfen, sondern als festgesetzt anzusehen. Dein Zeitmanagement braucht flexible Regeln. Scheiterst du etwa an To-Do-Listen, versuche es mit Brainstorming. Wenn es dir schwerfällt, Prioritäten nach Wichtigkeit einzuteilen, schreib Aufgaben auf bunte Post-its und verschieb sie auf einer Pinnwand entsprechend, wenn sie sich verändern. Arbeite in deinem Kalender mit Farbe, visualisiere Dinge, ändere dein Ordnungssystem, mach Kreativkäufe und lege dir zum Beispiel bunte Klebepunkte zu, wenn sie dir bei der Planung helfen. Je mehr Spaß du hast, desto produktiver wirst du sein. Ob linkshirnig oder rechtshirnig, entscheidend ist, dass wir Arbeit und Vergnügen in Balance halten. Wir sollten also auf keinen Fall auf unsere Kreativität verzichten, um gut organisiert zu sein. Aber auch nicht auf den Spaß an der Arbeit, weil uns Organisation als das Allerwichtigste erscheint. Blink Nummer 4. Unsere Lebensvision aufzuschreiben ist der erste wesentliche Schritt zum Erfolg. Wenn du bewusst etwas an deinem Leben ändern möchtest, musst du erst einmal wissen, was sich darin abspielt. Überlege dir deshalb, wie viel Prozent deiner Zeit du mit den 4 Bereichen Körper, Sinn, Arbeit und Kontakt verbringst. Auch eine grobe Schätzung reicht. Zu welchem Ergebnis gelangst du? Damit du einen Vergleich hast. Im Bereich Arbeit werden meist 50 bis 70 oder mehr Prozentpunkte verteilt. Der Sinn nimmt mit 5 bis 15 Prozent am wenigsten Prozentpunkte ein. Studien zeigen jedoch, dass die Überbetonung eines Lebensbereiches Probleme in den anderen nach sich zieht. Um das Leben als sinnvoll zu empfinden und erfolgreich zu sein, brauchen wir eine Balance zwischen den 4 Bereichen. Erst dann wird Zeitmanagement zum Selbstmanagement und zu aktiver Lebensgestaltung, also zum Lebensmanagement. Zu dieser persönlichen Work-Life-Balance führen uns 4 Stufen. Nimm dir Zeit, außerdem einen Stift und Papier zur Hand und los geht's mit Schritt 1, der Entwicklung einer persönlichen Lebensvision. Was ist mit einer Vision gemeint? Ein Lebensmotto, Leitbild oder eine Mission? Etwas, was wir uns bildlich vorstellen können. Ein Architekt etwa entwirft ein Haus, in dem er im Detail plant, wie es aussehen wird. Alles, was wir erreichen, ist zuvor mental in unserem Kopf entstanden. Studienabgänger, die ihre Lebensvision schriftlich fixieren, verdienen später 10-mal so viel wie solche, die kein klares Karriereziel haben. Wenn wir uns im Leben treiben lassen, ohne berufliche und private Ziele zu formulieren, fehlt uns der Motor für Veränderungen. Eine Vision zu haben, gibt unserem Leben Sinn und Richtung. Sie motiviert uns, schenkt uns Energie und reißt auch andere mit. Um deine Lebensvision auf Papier zu bringen, solltest du dir folgende Fragen stellen. Was will ich beruflich und privat noch erreichen? Welche Werte sind mir wichtig? Habe ich besondere Stärken und Talente? Worauf will ich zurückblicken, wenn ich alt bin? Was ist gut an meinem Privatleben und meinem Arbeitsumfeld? Was will ich verändern? Welche neuen Erfahrungen will ich machen? Welche Prioritäten will ich setzen? Was will ich bewirken? Welchen Wert könnte das für andere Menschen haben? Deine Lebensvision muss dir unbedingt Sinn vermitteln. Für dein Lebensdrehbuch solltest du nicht lange grübeln. Schreib einfach alles, was dir in den Sinn kommt, sofort nieder und nutze dabei keinen Konjunktiv. Dein Text muss konkret, aber nicht lang und kompliziert sein. Hauptsache, du schreibst ihn. Ist das geschafft, steht ein grober Plan für die nächsten 10 Jahre. Dieser hilft dir enorm, deine Lebensvision auch in die Tat umzusetzen. Wie wir uns bei der Verwirklichung unserer Vision auf die tatsächlich wichtigen Dinge konzentrieren können, erklärt der 2. Schritt zum erfolgreichen Selbstmanagement. Lebensrollen festlegen. Blink Nummer 5. Wenn wir unsere Lebensrollen reduzieren, bleibt Zeit für das Wesentliche. Bist du Mitglied in einem Fitnessstudio, übst mehrere Hobbys aus, arbeitest ehrenamtlich und hast im Job vielleicht sogar noch eine zusätzliche Funktion übernommen? Wenn es dir wie den meisten ergeht, kannst du diese Liste um weitere Aufgaben ergänzen, die dich täglich fordern. Jeder von uns füllt zahlreiche Rollen im Leben aus, im Beruf zum Beispiel als Mitarbeiter, Vorgesetzter, Betriebsratsmitglied, im Privaten als Ehepartner, Elternteil, Freund, Nachbar oder Sportpartner. Doch haben wir zu viele Lebensrollen, wird die Zeit knapp. Wir müssen uns um zu viele Dinge auf einmal kümmern. Bei den meisten Menschen leiden Familie und Beziehungen unter diesem Ungleichgewicht. Um unsere Zeitsouveränität zurückzugewinnen, also unser Leben eigenverantwortlich so gestalten zu können, wie wir uns das wünschen, gibt es nur einen radikalen Weg, die Rollen bewusst zu reduzieren. Und zwar auf höchstens 7. Natürlich gibt es Rollen, von denen wir uns gar nicht trennen können, wie Vater oder Mutter zu sein. Auch im Beruf stehen die Hauptaufgaben nicht zur Disposition. Und wer kein Single ist, hat nun mal die Rolle als Partner zu erfüllen. Wenn wir unsere Rollen reduzieren, soll es vornehmlich um solche gehen, die wir aus einem Pflichtgefühl heraus übernommen haben, die aber eigentlich nebensächlich für unser Leben sind. Die Nebenrollen also. Das kann ein Hobby sein, das uns keinen Spaß mehr macht, oder eine Verpflichtung, der wir nachgegangen sind, weil sie uns von außen aufgezwungen wurde. Außerdem ist es genauso entscheidend, dass wir uns von einer bestimmten Rolle nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Denn auch dann herrscht ein ungesundes Ungleichgewicht. Nimm dir wieder ein Blatt Papier zur Hand und schreib auf, welche Lebensrollen du spielst, wie wichtig sie jeweils sind und welches Gefühl sie dir geben. Frage dich, warum du sie erfüllst, ob sie dir wirklich Sinn schenken und wem sie sonst nützen. Dann reduzierst du sie, auch wenn dir das sicherlich schwerfällt, auf maximal 7. Unser Leben kann nur sinnerfüllt sein, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und eine Balance zwischen Beruflichem und Privatem herrscht. Weiter geht's mit dem dritten Schritt. Prioritäten wöchentlich planen. Blink Nummer 6. Mit einem Wochenplan lernen wir, wichtige Aufgaben den Dringlichen vorzuziehen. Wie, die Woche ist schon wieder vorbei. Wir wollten doch endlich mal die Dinge auf unserer To-Do-Liste anpacken, die uns wirklich etwas bedeuten. Warum haben wir das wieder nicht geschafft? Wenn du das Gefühl kennst, willkommen im Club, zu dem auch viele deiner Mitmenschen gehören. Herr unserer Zeit zu werden, ist jedoch gar nicht so schwer, wie wir glauben. Zentral ist die Konzentration auf die wichtigen Dinge. Zeitmanagement ist Prioritätenmanagement. Das Problem ist, dass sich die dringlichen, aber relativ unwichtigen Aufgaben im Alltag stets vor unsere großen Visionen schieben. Aber wie unterscheiden wir denn überhaupt zwischen den dringlichen und den wichtigen Tätigkeiten? Wir teilen sie ein in A. wichtige und dringliche Aktivitäten. Darunter fallen kritische Probleme, die sofort von uns selbst erledigt werden müssen. Außerdem in B. das sind wichtige Aktivitäten ohne festen Termin. Diese müssen wir auch selbst erledigen und sollten sie besser planen, um sie nicht vor uns herzuschieben. Dann folgen unter C. dringliche, aber unwichtige Aktivitäten. Mit diesen vergeuden wir am meisten Zeit. Hier sollten wir delegieren und reduzieren. Die letzte Kategorie, in die wir unsere Tätigkeiten einteilen, ist P. weder wichtig noch dringlich. Was unter P fällt, sollte unbedingt sofort im Papierkorb landen. Bei den dringlichen Dingen herrscht leider meist ein Druck von außen. Wenn unsere Chefin etwas erledigt haben will, dann meistens sofort und ohne Spielraum für Diskussionen. Weil wir uns nicht allen dringlichen Dingen entziehen können, sollten wir in unserem Kalender bewusst Freiräume eintragen. Ziel sollte es sein, sich auf B, die wichtigen Aktivitäten ohne festen Termin, zu konzentrieren. Erfolgreiche Menschen tun genau das. Für die dringlichen, aber unwichtigen Dinge aus der Kategorie C wenden sie dementsprechend wenig Zeit auf. Um das zu erreichen, dürfen wir nicht nur von Tag zu Tag planen. Die Gefahr, sich nur mit den dringlichen Dingen zu beschäftigen, ist dann zu hoch. Eine Wochenplanung hingegen sorgt dafür, dass wir einen besseren Überblick über die wichtigen Dinge haben und bewusst Termine einplanen können, an denen wir uns mit unseren Lebenszielen befassen. Schreib dir also einen Wochenkompass. Was tust du in den nächsten 7 Tagen für die Bereiche Körper, Arbeit, Familie und Sinn? Welche Aktivitäten führst du in welcher Lebensrolle aus? Es ist dabei völlig in Ordnung, flexibel in deiner Tagesplanung zu bleiben. Und nun geht es zum vierten und letzten Schritt, zur effizienten Tagesarbeit. Blink Nummer 7. Ein effizienter Tagesplan verhindert, dass uns Zeitsünden von unseren Zielen abbringen. Bist du oft undiszipliniert? Kannst du nicht Nein sagen oder machst keine Pausen? Es gibt jede Menge solcher Zeitsünden, die uns immer wieder von dem Plan abbringen, uns endlich mit unseren Zielen, Wünschen und Sehnsüchten zu beschäftigen. Dazu gehört zum Beispiel ein unaufgeräumter Schreibtisch, das Aufschieben unangenehmer Dinge, Perfektionismus oder keine Zeiträume für Unvorhergesehenes zu reservieren. Um diesen Zeitsünden zu entkommen, ist es entscheidend, unseren Wochenplan jeden Morgen zu prüfen und dabei auszuwählen, worauf wir uns heute konzentrieren wollen. Dann erst kommen wir unserer Lebensvision wieder ein Stück näher. Um den Tag zu planen, sollten wir uns an 7 Grundregeln halten. Erstens, wirklich alles, was zu tun ist, also auch Kleinigkeiten, schriftlich festhalten. Ohne diesen Überblick schleichen sich sofort Zeitsünden ein. Zweitens, am Vorabend den nächsten Arbeitstag planen, um unser Gehirn schon unbewusst im Schlaf aktiv werden zu lassen. Außerdem verhindern wir so nächtliches Grübeln und daraus resultierende Schlafstörungen. Drittens, für jede einzelne Aktion den Zeitbedarf schätzen und ein Zeitlimit setzen. Das verhindert, dass wir Aufgaben in die Länge ziehen. Viertens, nie mehr als 60% des Tages verplanen. Außerdem die Faustregel 60-20-20 anwenden. 60% für geplante Aktivitäten, 20% für Unvorhergesehenes und die Zeitdiebe und 20% für soziale Kontakte einplanen. Fünftens, Aufgaben, die vergleichbar sind, zu Blöcken zusammenfassen. Die Aufgabenblöcke außerdem auf einen bestimmten Zeitraum festlegen. Zum Beispiel Telefonate und E-Mails von 15 bis 16 Uhr. Sechstens, immer mit den wichtigsten und nicht mit den dringlichsten Dingen beginnen. Prioritäten setzen und Nein sagen sind hier das A und O. Siebtens, jeden Tag einen Ausgleich zur Arbeit schaffen, der Freude macht. Es ist nachgewiesen, dass Menschen erfolgreich sind, die positive Dinge wie einen Kinobesuch in ihren Berufsalltag einplanen. Ein Erfolgstagebuch kann dir dabei helfen, dran zu bleiben. Was hast du in den vergangenen 7 Tagen Positives erreicht? Wo hast du dein Talent eingesetzt? Was hat dich deinen Zielen näher gebracht oder dich von ihnen entfernt? Und wo kannst du noch Zeit einsparen? Blink Nummer 8. Eigensinn und Langsamkeit machen uns produktiver und zufriedener. Was verbindest du mit Eigensinn? Vermutlich eine starre Einstellung, die sich jemand nicht so schnell ausreden lässt. Eigensinn kann aber auch bedeuten, sich auf das zu besinnen, was wichtig ist. Also eigene Entscheidungen treffen, den eigenen Weg wählen und eigensinnig die Welt mit den Sinnen erfahren, Glücksmomente auskosten. Tun wir das, sind wir ganz nah dran am erfolgreichen Lebensmanagement. Müssen wir diese Form des Eigensinns erst wieder entwickeln, brauchen wir dafür Freiräume. Denn sie helfen uns zu regenerieren. Wir benötigen Pausen, Momente, in denen die Langsamkeit vorherrscht. Sie ist nicht als Faulheit zu verstehen, sondern als Weg, die eigenen Kräfte für die wichtigen Dinge aufzusparen. So wie ein guter Wein reifen muss, brauchen auch manche der zu erledigenden Aufgaben Zeit, wenn sie gelingen sollen. Investierte Zeit kann zu mehr Kreativität, Freude an der Arbeit, weniger Stress und damit zu mehr Leistungsfähigkeit führen. Schnelligkeit ist kein Garant für Erfolg. Es ist die Balance zwischen dem Innehalten und der Leistung, die uns über uns hinauswachsen lässt. Um Eigensinn und Langsamkeit zu entwickeln, gibt es ein paar Tricks. Wir können uns etwa im Alltag zu Fuß oder mit dem Rad fortbewegen. Wir können außerdem Gefühle neu oder wiederentdecken, indem wir barfuß über eine Wiese laufen oder mehr Zeit und Liebe in die Zubereitung unseres Essens investieren. Außerdem ist es entscheidend, dass wir an unserer Zufriedenheit arbeiten. Dafür ist es besonders wichtig, unsere Lebensziele, die wir ja schon formuliert haben, nicht auf später zu verschieben, sondern im Jetzt umzusetzen und sich nicht von anderen bei unseren Wünschen beeinflussen zu lassen. Wir müssen auch Stressoren ausschalten. Das sind die Stressfaktoren, die unseren Alltag beherrschen. Hierbei ist es ebenfalls hilfreich, eine Liste anzulegen, die alle Ängste und Sorgen enthält, die uns umtreiben. Anschließend denken wir über jeden Stressauslöser im Detail nach und überlegen, wie wir ihn reduzieren oder komplett verbannen können. Für den Stress, den wir nicht eliminieren können, sollten wir einen Ausgleich finden. Zeit in der Natur verbringen, sich körperlich bewegen, über Probleme sprechen, gemeinsam lachen, Orte finden, an denen wir uns entspannen können, Pausen machen, uns gesund ernähren. All das führt uns zu einem langsameren Rhythmus und einem produktiveren, freudvolleren Leben zurück. Blink Nummer 9. Wenn wir es besonders eilig haben, sollten wir einen Umweg machen. Eine chinesische Weisheit erweitert den Satz des Konfuzius: Wenn du es eilig hast, gehe langsam, um: Wenn du es noch eiliger hast, mache einen Umweg. Aber was soll das nun eigentlich bedeuten? In der chinesischen Philosophie des Taoismus gibt es ein Grundprinzip, das sogenannte Wu Wei. Es beschreibt das gezielte Nichtstun. Wie ein Gärtner seine Pflanzen im Auge hat, aber nur dann eingreift, wenn er säen oder gießen muss, sollten auch wir eine innere Gelassenheit entwickeln, um den Dingen ihren Lauf zu lassen. Am schwierigsten ist das, wenn wir unter Druck geraten. Anstatt Probleme wie etwa einen Streit mit einem Freund oder der Chefin sofort zu lösen oder sie zu verdrängen, bietet Wu Wei als dritten Weg einen Umweg an: die aktive Passivität. Dabei beobachten wir die Situation offen und aufmerksam und vertrauen zugleich darauf, dass sich das Problem von selbst lösen wird. Irgendwann taucht meist eine neue Perspektive auf, weil unser Gehirn durch die Pause wieder gelassener ist und den Stress nun bewältigen kann. Um in einer stressigen Situation gezielt nichts zu tun, helfen 4 Schritte. Wenn uns jemand zum Beispiel mit einer unfreundlichen Mail verärgert hat, dann sollten wir uns erst einmal zurücklehnen, die Augen schließen und eine Atemübung machen. Bewusstes Atmen beruhigt unseren ganzen Körper. Alternativ können wir auch eine Viertelstunde spazieren gehen. Der zweite Schritt besteht darin, sich in die Person hineinzuversetzen, die uns verärgert hat, und Verständnis für sie aufzubringen. Drittens, so neutral wie möglich bleiben und sich nicht auf das Negative, sondern eine Möglichkeit zur Deeskalation der Situation konzentrieren. Im vierten Schritt sollten wir zunächst präsent bleiben, um erst dann aktiv zu werden, wenn beide Seiten ihre Gemüter beruhigt haben. Lernen wir, dieses Prinzip im Alltag zu beherzigen, haben wir viel gewonnen. Jedes Mal, wenn wir es schaffen, innezuhalten, erkennen wir, was wirklich wichtig ist. Wir geraten nicht aus der Balance und verlieren so auch nicht unsere Lebensfreude. Egal wie schnell oder unbeständig unser Leben ist, wir sollten uns immer wieder Zeit für die eine zentrale Frage nehmen: Was ist wirklich wichtig für mich? Je mehr Lebenszeit wir in diese Überlegung investieren, desto öfter werden wir die richtigen Entscheidungen für unser persönliches Glück treffen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Zeitmanagement in unserer beschleunigten Gesellschaft wichtiger denn je ist. Aber nicht als Instrument, um in kürzerer Zeit noch mehr zu leisten, sondern als Weg, Herr über unsere Zeit zu werden. Halten wir immer wieder bewusst inne und hinterfragen unser Tun, kehren wir zu unserem natürlichen Zeitrhythmus zurück. So gewinnen wir eine Zeitsouveränität, mit der wir unser Leben selbst gestalten können, anstatt uns von Leistungsdruck und erhöhter Geschwindigkeit in einen Burnout treiben zu lassen. Was du konkret umsetzen kannst, ist, eine Bewertungsdiät zu machen. Suche dir regelmäßig einen Tag, an dem du niemanden bewertest. Auch dich selbst nicht. Beurteile und verurteile niemanden. Kritisiere dich nicht für Fehler. Bleibe völlig unvoreingenommen. Das reduziert den Stress in deinem Gehirn und macht deinen Blick frei für die wichtigen Dinge. Lege dir ein Glücksglas zu. Elizabeth Gilbert, die Autorin von Eat, Pray, Love, schreibt jeden Abend den glücklichsten Moment des Tages auf einen Zettel und wirft ihn in ihr Happiness Jar. Das Prinzip ist einfach. Selbst an schlechten Tagen konzentrieren wir uns so auf das Positive. Konfrontiere dich mit deinem Verfallsdatum. Kürze einen Zollstock auf 100 cm und leg einen Finger auf die Zahl, die deinem Alter entspricht. Konzentriere dich auf den Abschnitt, der deine Zukunft zeigt. Wie viel Zeit hast du noch und worauf willst du sie verwenden? Das waren unsere Blinks zu »Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wenn du es noch eiliger hast, mache einen Umweg«. Der Klassiker des Zeitmanagements mit neuen Tools. Von Lothar Seiwert. Danke fürs Zuhören. Bis bald.